Sie hören einen Podcast der Sendung Bücherbar mit Richard Schäfer.
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zur Bücherbar im Monat März hier auf Radio Frei. Mein Name ist Richard Schäfer. Aufgrund der Buchmesse habe ich diese Sendung vorproduziert, denn mein Gast Klaus Jäger aus Apolda ist zurzeit, während die Sendung läuft, noch auf der Buchmesse in Leipzig.
Herzlich willkommen, Herr Jäger.
Wir wollen heute ein Buch besprechen, das ganz warm ist, das noch ganz druckfrisch jetzt vorliegt, auf der Buchmesse vorgestellt wird, und zwar Carlotta oder die Lösung aller Probleme. Das ist ein schöner Titel. Ich habe in einer anderen Sendung zu tun mit einer Carlotta. Carlotta Nordström ist der Künstlername, und die habe ich darauf angesprochen und sagte, ich habe davon gehört, dass es so ein Buch gibt.
Also,
Sie haben mit diesem Buch aber nicht erst seit gestern angefangen, sondern sind schon lange mit dem Gedanken schwanger gegangen, wie man so sagt, ein solches Buch zu schreiben. Ich habe im Nachwort gelesen, das war schon lange fertig. Was hat Sie denn bewogen, dieses Thema aufzugreifen?
Das ist eine schwierige Frage, weil da müsste man erstmal umreißen, was ist eigentlich das Thema?
Ja, okay.
Und die Frage habe ich schon im Vorfeld oft gehört. Worüber schreibst du eigentlich? Was ist das für ein Roman? Und da fallen mir immer viele Antworten ein. Mir fällt ein, das ist ein Italien-Roman. Mir fällt ein, das ist ein Sehnsuchtsroman. Mir fällt ein, das ist ein Liebesroman. Das ist ein Roman, der grundiert ist von Entwicklungen in der Medienwelt, vor allen Dingen in der deutschen. So gesehen ist es schwer, jetzt das Thema so einzuengen, um zu sagen, das ist das Thema. Es geht um einen alternden Mann, der plötzlich vor die Situation oder in die Situation geworfen wird, dass er überdenkt, was habe ich eigentlich aus meinem Leben gemacht. Das ist die klassische Ausgangsposition. Der Anlass für den Roman hatte aber damit überhaupt nichts zu tun. Der Anlass war ein formal äußerer. Ich habe vor vielen, vielen Jahren in einer Illustrierten gelesen, von einer sonderbaren Buchhandlung auf einer winzigen Insel im Golf von Neapel, in der es Erinnerungen gibt von Kapitänen, handgeschriebene, die auch direkt verkauft werden zu horrenden Preisen. Das hat mich fasziniert. Ich habe mich ein bisschen mit dieser Insel beschäftigt, auf der es ein Gefängnis gibt, was bis 1978 oder 88 Schwerstverbrecher dort isoliert hat. Da gingen mir so lauter Geschichten durch den Kopf. Da fing dieser Prozess an, wie eigentlich ein Roman geboren wird. Was könnte man daraus machen, aus dieser Konstellation? Diese Buchhandlung, dieser Kerker. Dass es jetzt die Geschichte geworden ist, daran war damals noch überhaupt nicht zu denken.
Dann haben Sie aber trotzdem angefangen, das alles mal zu Papier zu bringen. Und diese Verbindung Buchhandlung, Gefängnis ist ja gar nicht so ohne. Die muss erstmal hergestellt werden. Ergibt sich ja nicht automatisch. Mir fiel auf, dass in dem Buch insgesamt Sie mit sehr viel, sehr guten Italienischkenntnissen sowohl in der Sprache als auch in den Lokalitäten aufwarten. Sind Sie selbst dort gewesen? Ja.
Ja, ich bin dort gewesen. Ich bin an annähernd allen Schauplätzen gewesen, die in dem Buch vorkommen. Wäre ich aber ohnehin gewesen. Ich bin ein großer Italien-Fan, Italien-Liebhaber. Die Sprache, die Kultur. Ich habe die Sprache schon vor über 20 Jahren, habe ich die Sprache gelernt. Wie jeder Sprachen lernt, 5 Semester Volkshochschule und dann immer wieder als Urlaubsland gewählt. Und so bin ich ein bisschen reingewachsen. Und ja, ich liebe dieses Land. Ich liebe auch die Leute. Und deswegen erschien mir das als Setting sehr schön. Nicht einfach nur als Urlaubsland, sondern weil es eigentlich ein tolles Land ist. Und ein Land, in dem man auch gut leben und arbeiten kann.
Das haben Sie selbst auch erlebt, und Italien ist dann auch immer Ihr Urlaubsziel gewesen oder häufig?
Ja, häufig. Also ich glaube so alle 2 Jahre, dass ich mich in Italien rumtreibe. Mhm. Manchmal auch 2-mal im Jahr, aber das ist ganz unterschiedlich, wie sich so die Pläne ergeben.
Mhm. Aber die Liebe zur Sprache ist geblieben. Was ist das Besondere an der italienischen Sprache? Die hat keine M's und E's oder so.
doch, hat sie auch, natürlich. Die hat alle Buchstaben, die so ein Alphabet braucht oder die eine Sprache braucht. Die italienische Sprache ist eine sehr leidenschaftliche Sprache. Die Italiener haben für bestimmte Begriffe viel, viel mehr Ausdrücke als die deutsche Sprache. der Begriff Freundin zum Beispiel. Also ob das eine Freundin ist, die ich bei der Arbeit kennengelernt habe, mit der ich gelegentlich einen Kaffee trinken gehe und die eine gute Kollegin ist. Diese Freundin heißt im Italienischen ganz anders als die Freundin, mit der ich auch ausgehe oder die Freundin, mit der ich dann irgendwann im Bett lande oder die Freundin als Ehefrau. Also die haben dort viele, viele Begriffe. Das ist eine sehr nuancenreiche Sprache und sie ist, obwohl sie so hart scheinbar daherkommt, doch eigentlich eine sehr melodiöse Sprache.
Nun wird sie ja hier an der Volkshochschule, Sie haben es gesagt, gelehrt. Was haben wir denn im Deutschen? Haben wir ja auch eine ganze Reihe von italienischen Begriffen übernommen. Und es gab ja auch diese Zeit, wo in den Höfen Italienisch gesprochen wurde. Das war also auch zeitweilig eine Modesprache, die aber heute jetzt nicht mehr so diese Rolle spielt. In Deutschland zumindest.
Spielt nicht mehr die Rolle. Ich würde sogar sagen, Italienisch hat den größten Einfluss gehabt auf die Sprache der Musik. Viele Opern sind ja in Italienisch geschrieben und Mozart hat Italienisch gelernt, nur der Oper wegen. Und ansonsten, ja, es ist ja so, dass Wörter vagabundieren zwischen den Sprachen hin und her. Wir kennen den Engländer mit dem Kindergarten, wir kennen den Italiener, mir fällt gerade ein aus dem Buch ein Begriff, ein englischer Begriff, den die Italiener übernommen haben, den des Freelance. Das, ja. Ne, also das sind so Sachen, Begriffe wandern ja. Und das ist, man übernimmt das, was man in der eigenen Sprache nicht so ökonomisch oder nicht so gut ausdrücken kann, denke ich.
Herr Jäger, an einer Stelle oder an mehreren Stellen erwähnen Sie natürlich Goethes Italienreise, das Tagebuch, das er dazu verfasst hat. Das haben Sie natürlich gelesen.
Ja, Goethes Italienreise ist ein Muss. Ich war in meiner Kindheit ein großer Goethe-Fan. Heute fehlt mir oft die Zeit, beschäftige mich lieber mit moderneren Sachen, auch mit moderneren Klassikern gibt es ja auch. Aber Italienreise, die italienische Reise, das gehört, glaube ich, zur Pflichtlektüre jedes deutschen Italienfreunds.
Bei mir klingelte da sofort Go Trabigo.
Ja, ja. Wobei das Sujet natürlich mit diesem Buch nichts gemein hat.
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer. Jeden dritten Sonntag im Monat ab 18 Uhr auf Radio Frei, dem Bürgerradio für Erfurt auf UKW 96,2 MHz.
Klaus Jäger ist heute Gast in der Bücherbar. Er hat ein neues Buch geschrieben. Herr Jäger, wie lange haben Sie denn jetzt von der Idee, die wir vorhin schon mal vorgestellt haben, bis zum endgültigen Nachwort gebraucht?
Na, da würde ich mal sagen, das sind dann bestimmt 5 Jahre gewesen. Aber man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass ich 5 Jahre lang jeden Tag daran gesessen habe. Das ist natürlich nicht der Fall. Es gibt dort Stoßzeiten, die Rohfassung des Manuskriptes, die muss zügig abgewickelt werden, macht aber den größten Teil der Arbeit aus. Ich glaube, das sind schon so 2 Jahre gewesen. Dann ruht die Sache, man macht ein Exposé, man macht die Tippeltappeltour durch die Verlage, die eventuell Interesse haben könnten, wo es vielleicht ins Portfolio passt. Es gibt eine Lektoratsphase, wo man dann überarbeitet. Das Nachwort kommt tatsächlich ganz zum Schluss. Dann muss man schon, ja, das ist dann so eine Sache, wo man sagt, so, jetzt kann ich es erstmal zuklappen.
Und die Verlagssuche, wie hat sich die gestaltet?
Wie immer, schwierig.
Schwierig.
Ja, es lag zum einen daran, dass ich nach vier Kriminalromanen natürlich in eine Schublade gesteckt war. Selbst ich hatte zwischenzeitlich mal mit einer Agentin zusammengearbeitet, selbst sie versuchte immer wieder mich in die Richtung Spannung zu drängen, in Richtung Spannungsliteratur. Das war nicht so meins, zumal dieses Thema sich dafür gar nicht hergibt. Sicherlich gibt es hier auch spannende Momente und gibt es auch eine Dramaturgie, aber es ist nicht die klassische Spannungsliteratur. Aber dort ist man jetzt in einer Schublade und jetzt kommt man und denkt, ja, wenn ich bei Emmons Köln 3 Bücher gemacht habe, dann werden die Verlage die Tür aufmachen, das ist ja ein gestandener Schriftsteller und das gucken wir uns gerne an. Nein, man steht wieder da wie ein Anfänger, wie Anna Sowinoch, die ihr erstes Kochbuch geschrieben hat und bettelt und putzt Klinken. Das ist nach wie vor der Fall.
Mhm. Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe also auch geprägt durch Ihre Kriminalromane immer drauf gewartet, wann passiert denn jetzt noch was. Also muss ich sagen, ich lasse mich da, wahrscheinlich lässt man sich da als Leser auch so ein bisschen in die Irre führen und erwartet nicht, dass der Journalist oder der Autor sich jetzt auf einmal einer ganz anderen Problematik zuwendet. Was aber natürlich für die Vielseitigkeit, für Ihre Vielseitigkeit spricht, und sicherlich wird das nicht das letzte Mal sein, dass Sie auf diesem Gebiet gearbeitet haben. Sie haben letztendlich gar nicht weit von zu Hause bei Tasten und Typen einen gefunden, der gesagt hat, ja, okay, wir machen das.
Da bin ich sehr dankbar. Ich freue mich auch sehr, dass ein Thüringer Verlag ist, der am Ende sich dafür interessiert hat und gesagt hat, ja, lass uns aus diesem Manuskript ein Buch machen. Weil bisher, ja, mein erstes war auch in einem Thüringer Verlag, aber den gibt es schon lange nicht mehr. Diese kurzen Wege, die merkt man auch. Also die merkt man in der Kommunikation und die merkt man im Umgang miteinander. Und Thüringer, ja, ich glaube, die kennen sich besser als der Rheinländer und der Thüringer.
Das ist ja, doch, ich denke schon. Da ist eine andere Chemie.
Ja.
Etwas grüner.
Ja, genau.
Vielleicht. Und dann waren Sie natürlich froh, dass er gesagt hat, dass Herr Nucke gesagt hatte, gut, wir machen das.
Da war ich sehr froh. Es gab da auch bange Momente dazwischen. Also ich kenne Siegfried Nucke aus gemeinsamer Arbeit im Schriftstellerverband. Von daher waren wir schon lose befreundet. Aber es ist natürlich was ganz anderes, ob man jetzt mit einem Roman kommt und sagt, schau doch mal, könntest du oder hättest du daran Interesse? Und das war nicht ganz einfach. Und da hat man natürlich auch ein bisschen Bammel. Und er hat gesagt, na, ich lese es mir vielleicht mal durch, und es hat eine Weile gedauert, und dann hat er gesagt, ja, lass uns ein Buch daraus machen, und das war schon ein kleiner Glücksmoment, ja.
Das glaube ich schon, ja, da ist man erstmal aller Sorgen ledig, und wenn man den Verlagsleiter dann noch kennt und weiß, in welche Richtung er tickt, dann ist da auch so eine Art Vertrauen, so ein Verlassen, also das wird was. Wann wussten Sie denn, dass das Buch was wird? Oder wann waren Sie davon überzeugt, dass es gut wird?
Das war im vergangenen Jahr im Sommer. Also da haben wir gesagt, ja, wir machen. Im Herbst gab es dann einen Vertrag, den Verlagsvertrag. Ja, und von da an lag natürlich die Hauptlast beim Verlag. Das ist klar. Der Autor ist dann fein raus. Der hat sein
Werk. Kann sich in Italien auf die Insel legen? Nicht ganz so.
Nicht ganz so, aber er kann sich... Ich hätte beinahe gesagt, kann sich auch anderen Projekten widmen, aber auch das ist nicht so einfach, weil man will natürlich auch als Autor den Verlag unterstützen bei Marketingfragen beispielsweise. Das ist dann auch noch ein kleines Pensum, ja.
Man kann da nicht einfach loslassen und so wie eine Hausarbeit abgeben, so jetzt macht's der Prof, da hängt man doch noch ein Stückchen drin, denn das ist ja auch das eigene Werk. Und Sie haben sich dann so geeinigt, dass also die Buchmesse so als Erscheinungstermin anvisiert wird.
Bei der Buchmesse war das Buch zum ersten Mal öffentlich präsentiert, das ist richtig. Wir werden in der Woche darauf, wird der Erstverkaufstag sein, da werde ich in Buchladen in Apolda vor Ort sein, bei den Lesern sein, werde dort auch anbieten, die Bücher zu signieren oder mit den Lesern ins Gespräch kommen. Buchpremiere selber ist dann am 26. März hier in Erfurt.
Bei Hugendubel, das kann man ruhig sagen.
Ja,
das ist
richtig.
Also eine Veranstaltung, die dort schon im Programm mit erscheint, und ich denke, da sehen wir uns wieder.
Okay. Da freue ich mich drauf.
Den Podcast zur Sendung Bücherbar finden Sie unter www.gw-thüringen.de oder www.podcast.de.
Klaus Jäger liest jetzt einen Auszug aus dem Buch Carlotta oder die Lösung aller Probleme. Ich bin gespannt, welche Stelle Sie ausgewählt haben zum Vorlesen. Sie haben sicherlich mehrere, aber Sie haben sich jetzt für eine entschieden. Ich bin gespannt. Bitte.
Man muss sich ja für eine entscheiden. Es ist immer der Wunsch, ich würde gerne das ganze Buch vorlesen, aber ich glaube, das sprengt jede Sendezeit und wäre auch kontraproduktiv für den Verkauf des Buches.
Ja.
Ich habe eine Stelle ausgesucht, die liegt im ersten Drittel des Romans. Da erinnert sich mein Protagonist Laurenz Stadler, erinnert sich an seine Kindheit, und wir kriegen dort einen kleinen Einblick darin, warum er so ist, warum er so geworden ist, wie er uns nun im Buch begegnet. Und die Stelle geht so. Einmal, er war gerade 11 Jahre alt, schickte ihn die Mutter für eine Woche in eine Ferienfreizeit nach Oberfranken. Dort war er mit lauter fremden Kindern zusammen. Es war nur in den ersten Tagen angenehm. Das kleine Nest, in dem sie in einer Art Baracke untergebracht waren, hatte einen winzigen Dorfladen, drei Brauereien und einen schlichten Fußballplatz. Ansonsten gab es nur Wanderwege und Wälder. Am dritten Tag war er der Gemeinschaft so überdrüssig, dass er nach dem Mittagessen ausriss. Er hatte einen kleinen Rucksack dabei, aus einem karierten Stoff mit einer Metallschließe und einem Plastikboden. Sein kleiner Teddy und die Prinzenrolle, die er sich am Vortag von seinem Taschengeld im Dorfladen gekauft hatte, sollten ihm Trost und Nahrung spenden. So stahl er sich vom Bolzplatz am Dorfrand davon. Niemand versuchte, ihn aufzuhalten. Im Wald, wo er sich vorgenommen hatte, streng den kleinen, farbigen Markierungen für die Wanderwege zu folgen, verlief er sich jedoch. Am späten Abend wurde er auf der Bundesstraße bei Hollfeld von einer Funkstreife aufgesammelt und zur Wache gebracht. Er war statt in Richtung Süden nach Norden gelaufen. Telefonisch verständigten sich die Beamten mit seiner Mutter. Deren Entscheidung war klar. Der Bub bleibt im Lager, hatte sie die Polizisten angewiesen, die ihn daraufhin wieder zu den anderen Kindern brachten, wo er von den beiden Aufsichtspersonen, jungen Betreuerinnen des Bayerischen Roten Kreuzes, sehnsüchtig erwartet wurde. Am nächsten Tag erntete er von den anderen Kindern Hohn und Spott. Muttersöhnchen, hieß es. Die Aufsicht, die ihn noch am Vorabend an ihren gewaltigen, weichen und warmen Busen drückte, hatte den anderen Kindern verraten, er habe Heimweh gehabt. Mehr Erinnerung gestand Laurenz sich nicht zu. War Laurenz Stadler mit seiner Mutter auf Reisen, war es gleichermaßen schlimm. Mutter ließ ihn keine Sekunde aus den Augen, er hatte ihr zu folgen wie ein kleiner Schoßhund. Sie bevorzugte als Urlaubsquartiere billige Häuser mit Vollpension. Oft landeten sie in schmutzigen, kleinen und verstörend leeren Hotels oder in fremden Zimmern mit einem wie selbstverständlichen Anschluss an die vermietenden Damen. Viermal täglich saß er dann bei den ältlichen Fräuleins an Esszimmertischen mit gehäkelten Deckchen und durfte keinen Mucks von sich geben, während die Erwachsenen eine artige Konversation führten. Diese war dann so langweilig, dass Laurenz oft Mühe hatte, seine Augen offen zu halten. Ausflüge gab es nur in Form von sittsamen Spaziergängen. Besonders gern führte Mutter ihn in die Kirchen, wobei das Besichtigen noch der angenehmere Teil war. Oft saßen sie aber auch in Gottesdiensten, natürlich immer in der letzten Reihe, schließlich waren sie Fremde in den Kirchengemeinden der Urlaubsorte, und hörten sich die gleichförmigen Liturgien an. Laurenz gefiel durchaus der Prunk, mit dem die Kirche ihrem Herrgott huldigte. Wenn gerade nicht gebetet wurde, dann ließ er seinen Blick über die Heiligen in ihren Nischen schweifen, über die vergoldeten Statuetten und Strahlenkränze, über die mit prachtvollem Stuck ausschweifend verzierten Balkone und Emporen. Manchmal züchtigte die Mutter ihn allein damit, dass sie ihm einen ihrer strengen Blicke zuwarf. Gaff nicht, bedeutete das. Dann senkte er brav die Augen, blinzelte nur noch zwischen den Wimpern nach vorne in den Altarraum, das Prachtstück jeder Kirche, mit dem leidenden Gottessohn am Kreuz. Und er seufzte leise, denn so wie der liebe Herr Jesus an dem Kreuz litt, so litt auch er unter der Mutter und ihrer Auslegung des Glaubens. Nach dieser Lesart, und eine andere kannte er ja nicht, war Gott einer, den man zu fürchten hatte. Das Fegefeuer erschien ihr pädagogisch wertvoller als das Paradies. Sie hielt es offenbar für besser, wenn er die ihm irgendwann ohne Zweifel bevorstehenden Höllenqualen mehr fürchtete als ihre Hand, die hart zuschlagen konnte, wenn sie musste. Das funktionierte viele Jahre. Was er schon damals als kleiner Junge nicht begriff, war der Kontrast zwischen dem glänzenden Prunk der Kirchen und dem strengen Regelwerk, das die Gläubigen auf die Knie zwang. Er redete nicht viel darüber, aber ihm kamen später die Gottesdienste der reformierten Kirchen, die er gelegentlich dienstlich besuchte und in denen die Menschen Gott regelrecht feierten, wärmer und menschlicher vor. Als Kind waren ihm solche Gedanken natürlich fremd. Ihn faszinierte die schiere Größe der Kirchen. Mit einem älteren Jungen aus dem Dorf, der schon als Messdiener helfen durfte, hatten sie einmal in einem der vielen Nebengelasse heimlich geraucht. Daher wusste er, wie viele Räume so ein Gotteshaus hatte, auch versteckte Kammern. Da gab es die Sakristei und einen Vorraum, Abstellkammern und Beichtraum, einen Turm, der wiederum kleine Kammern in sich barg, und dann hast die vielen Nebeneingänge und Nischen oder diese Schränke und Verschläge unter den Treppenschrägen. Für die Kinder ein wunderbarer Abenteuerspielplatz. War er mit der Mutter unterwegs, dann durfte er nie unbeaufsichtigt eine Kirche erkunden. So sehr er sie auch anbettelte, nie hätte die Mutter gewagt, eine der vielen Türen zu öffnen. Dabei war er schon damals neugierig, ahnte schon, dass jedes Gotteshaus viel mehr zu bieten hatte als nur das Taufbecken und die harten Bänke. Doch für Mutter gab es nur Strenge und Gebete und Gesänge. Sie war, so vermutete er später, schon mit gefalteten Händen auf die Welt gekommen. Es war kein Wunder, dass der Junge in seinen Ferien lieber in Sichtweite seines Dorfes blieb. Auch dort gab es schließlich jede Menge zu entdecken. Dass er die erste große Liebe seines Lebens dann tatsächlich in Sichtweite des Dorfes fand, ist eine andere Geschichte. Außerdem, eigentlich war nur vom Kirchturm des einen Dorfes aus der Kirchturm des anderen zu sehen. Stand man am Dorfrand, dann lag der Ausläufer eines gewaltigen Rückens dazwischen. Stadler und seine Liebste entdeckten diesen Umstand, als sie ihn einmal mit nach oben genommen hatte. Dort hatten sie mit ihren hämmernden Herzen gestanden und sich leidenschaftlich geküsst. Aber wirklich entspannt war Stadler nur in einem einzigen Urlaub gewesen. In den ersten Semesterferien war das. Da waren Hans Böhringer und er noch Freunde fürs Leben. Da hatte die heute so unterschiedliche soziale Stellung, hier der mächtige Chefredakteur mit Verantwortung über hunderte Mitarbeiter, dort der kleine Auslandskorrespondent, der inzwischen, wie beiden bekannt, ziemlich überflüssig war, noch keinen Keil der Entfremdung zwischen sie getrieben. Böhringer fuhr damals einen klapprigen Käfer und kam auf die Idee, dass die beiden doch per Zelt durch Südfrankreich reisen könnten. Das war ein wahres Abenteuer. In einem glutheißen Juli wurde der Käfer zum Backofen. An eine Klimaanlage war ja damals noch gar nicht zu denken. Geld hatten beide keins. So wurde unglaublich viel improvisiert. Und zum Übernachten hatten sie sich ein sogenanntes Bergzelt organisiert, das nur auf dem Papier für zwei Personen ausreichend war. Das Zelt war wirklich winzig. Vorne am Eingang gerade mal hüfthoch, fiel es nach hinten nicht nur in der Höhe ab, sondern lief auch spitzer zu, sodass in den Fußraum in der Tat nur die vier Füße passten. Doch auch Campingplätze kosteten Geld, sodass die beiden dazu übergingen, wild zu zelten. Sie fuhren mit dem klapprigen Auto in einen Wald oder Feldweg, suchten sich einen schwer einsehbaren Platz und bauten im Sichtschatten des Autos ihr kleines Zelt auf. In einer Nacht hatten sie zwischen der Schlucht von Verdun und der Côte d'Azur wild gekämpft und wurden von einem heftigen Regen überrascht, bei dem sie feststellten, dass ihr Zelt überall dort das Wasser durchließ, wo sie während des Regens die Zeltbahn prüfend mit der Hand angefasst hatten. Mitten in der Nacht flüchteten sie in den Käfer, dessen Scheiben schnell beschlugen. Und weil der Regen auch am nächsten Morgen noch nicht aufgehört hatte, warfen sie Luftmatratzen, Decken und Zelt klatschnass ins Auto. Am Abend mussten sie lange suchen, bis sie in einem kleinen Nest namens Montferrat ein Hotel fanden, das sie nicht nur übernachten ließ, sondern dessen Heizungskeller sie auch Decken und Zelte trocknen konnten. In diesem Urlaub war es auch, wo die beiden Studenten feststellten, dass keiner von ihnen so katholisch war, wie es ihre Elternhäuser erwarten ließen und wie es die geistlichen Eliten der Universität von Eichstätt gern gesehen hätten. Für Kurzweil sorgten schon die vergnügungssüchtigen Mädchen an der Côte d'Azur, die von den beiden jungen Deutschen durchaus angetan waren. So überließen sie sich beide so manches Mal das Zelt für ein Schäferstündchen mit einer Begleiterin. Ja, einmal sogar durfte sich Böhringer, der mit seiner schlanken Figur und den jesusgleichen langen Haaren der eindeutig attraktivere war, eine ganze Nacht mit seiner Flamme in dem winzigen Zelt amüsieren.
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer. Jeden dritten Sonntag im Monat ab 18 Uhr auf Radio Frei, dem Bürgerradio für Erfurt auf UKW 96,2 MHz.
Klaus Jäger in der Bücherbar heute mit seinem neuen Buch. Herr Jäger, so eine Nebenhandlung, die mir aufgefallen ist, ist die nicht nur die Entwicklung in der Medienwelt in Deutschland, sondern auch die Geschichte, die Sie sehr akribisch genau beschreiben, was im Vatikan in der Zeit passiert. Also die Papstwahl oder die Päpste untereinander. Das ist ja nun nochmal ein Kapitel, was jetzt mit dem Thema an sich ja nichts zu tun hat. Aber wo ich merke, dass Sie als Autor da so ein bisschen auch Lust haben, mit Akribie diese Sachen zu verfolgen, zu dokumentieren und zu werten. Woher kommt diese Lust?
Ich könnte mir die Antwort ganz einfach machen, könnte sagen, aus meinem jahrzehntelangen Erfahrung als Journalist. Da hat man natürlich die Lust am Detail, man hat die Lust auch an der Aufdeckung, man hat die Lust, Zusammenhänge
herzustellen.
Zusammenhänge herzustellen, die Verknüpfung des Lebens oder eigentlich des Sterbens von der Mutter meines Protagonisten und des Todes des Papstes passt ja wunderbar. Sie, die streng katholische Frau aus dem Allgäu und der Heilige Vater, vor dem sie schon bei der Nennung des Namens auf die Knie gegangen wäre, dass die dann so im Sterben miteinander verknüpft waren, über fast 1000 Kilometer entfernt, das fand ich natürlich faszinierend. Und deswegen bin ich dort auch ein bisschen ins Detail gegangen, weil ja mein Protagonist dienstlich mit diesem Sterben zu tun hatte und privat mit diesem anderen Sterben. Aber er konnte nur bei einem dabei sein. Und hier hat er seine Arbeit im Vorzug geben, allein schon der räumlichen Entfernung wegen.
Haben Sie jetzt zum Vatikan so viel Stoff gesammelt, dass da was Neues noch entstehen könnte? Vatikan ist immer was Fantastisches, da riecht es immer nach Geheimnissen, da ist immer einiges, was noch in den Archiven liegt, wo heute Leute oder Menschen darauf warten, dass da mal was geöffnet ist, dass man da reinkommt.
Unbedingt, also Vatikan ist natürlich ein spannendes Thema, aber das wäre schon wieder, also aus meiner Sicht, eher was für das Genre der Spannungsliteratur. Hm. Weil das belletristisch zu fassen, da müsste man tiefer drinne stecken. Ja. In der ganzen Problematik. Und was ich dort habe oder was ich dort verarbeitet habe, ist ja zwar ein bisschen ziemlich detailliert, aber es ist Allgemeinwissen. Also man kann das alles rausbekommen. Ne?
Ja, mit viel Mühe kann man das rausbekommen. Ja. Und die Zusammenhänge fand ich schon interessant, wie Sie da darlegen. Also Vatikan ist jetzt nicht das nächste Thema, aber meine Frage trotzdem, was liegt denn jetzt in der Schublade? Woran arbeiten Sie als nächstes?
In der Schublade. Es liegen zwei Sachen in der Schublade, an denen ich arbeite. Die eine habe ich beiseite gelegt. Da sind wir jetzt schon wieder bei Geheimnissen. Das hat nämlich was mit Geheimdiensten zu tun. Mhm. Und auch mit unserer Welt, in der wir derzeit, glaube ich, ein Höchstmaß an Überwachung erleben, die nur teilweise notwendig ist. Und das ist eine Geschichte, in der ich der Frage nachgehe, was passiert eigentlich, wenn jemand völlig schuldlos, nur weil er zur falschen Zeit am falschen Ort war, ins Visier der großen Mächte geraten kann. Das wäre das eine Thema. Das andere Thema ist im weitesten Sinne ein Künstlerroman über einen jungen Mann, der sich eigentlich ein Romantiker, ein Maler, der für sich aber das Recht auf Selbstzerstörung beansprucht und dort einen Weg geht, der so abstrus ist und gleichzeitig so faszinierend, dass er, glaube ich, Stoff für einen guten, feinen und ironischen Roman hergibt.
Herr Jäger, ich höre daraus, dass wir also zumindest zwei Bücherbar-Sendungen damit in den nächsten Jahren, uns noch gibt, gestalten werden.
Ich würde mich darüber freuen, ja, gerne.
Jederzeit. Ich danke Ihnen für die Lesung, ich danke Ihnen für die Informationen und drücke Ihnen natürlich die Daumen für das Buch, dass also alles klappt, was Sie und der Verlag sich da vorgenommen haben. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer. Jeden dritten Sonntag im Monat ab 18 Uhr auf Radio Frei, dem Bürgerradio für Erfurt auf UKW 96,2 MHz.
Carlotta oder die Lösung aller Probleme ist ein Roman, den Klaus Jäger jetzt zur Buchmesse vorgelegt hat. Ein Buch, das in Rom auf der Insel Procida im Golf von Neapel, zum Teil in München, aber auch in einem kleinen Dorf im Allgäu spielt. Also etwas für Italien-Fans, ein Urlaubsbuch? Ja, vielleicht. Natürlich ist der Roman auch eine Liebeserklärung an Italien. Aber Carlotta ist keine Strandkorblektüre. Denn der Leser begleitet einen Journalisten, der in einer Sinnkrise steckt, nachdem ihm seine Chefs klargemacht haben, dass sein Arbeitsplatz eigentlich überflüssig ist.
Also ein Roman für Medienschaffende, alleinstehende Kreative in einer Sinnkrise, ja vielleicht. Offizieller Verkaufsstart für das Buch mit Signierstunde ist am 18. März in Apolda ab 10 Uhr im Buchladen und die Buchpremiere mit Lesung im Rahmen der Erfurter Frühlingslese am 26. März ab 20.15 Uhr in der Hugendubel-Filiale auf dem Erfurter Anger. Das war die Bücherbar für den Monat März. Ich danke Ihnen fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.